Herzlich willkommen zur neuen Episode von Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Heute dreht sich alles ums Thema Innovation in der Landwirtschaft und da freut es mich besonders, dass ihr einen lässigen Interviewpartner bei mir da habt. Das ist der Peter Stachel und der Peter ist Innovationsberater der Landwirtschaftskammer Steiermark und hilft jungen Bauern bei Entscheidungen, was sie weitermachen könnten, wenn sie den Hof übernehmen. Und Peter hat einen eigenen Podcast zu dem Thema und wir haben gesagt, eine ganz wichtige Sache bei Innovation und Landwirtschaft und generell Wirtschaft ist ja Kooperation. Und jetzt haben wir gesagt, wir kooperieren und machen den Podcast gemeinsam. Das heißt, diese Episode wird ausgespielt beim Peter seinem Podcast und beim Robert seinem Podcast. Und ja, ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören und viel Spaß. Und ihr werdet sehen, es wird extrem spannend für euch werden, wie das sich in Zukunft weiterentwickelt in der Landwirtschaft und auch in der Fleischbranche. Also viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zum 10. Farmup Talk, der Podcast von Mein Hof, mein Weg als Inspiration für die Farmup-Szene in Österreich. Wir beschäftigen uns mit Themen, die die zukünftige Land- und Forstwirtschaft betreffen. Mein Name ist Peter Stachel, Innovationsberater für die Landwirtschaftskammer Steiermark und ich spreche heute mit einem wahren Fleischexperten, ein Mann, der sich mit Fleisch sehr, sehr gut auskennt, nämlich mit dem Fleischermeister Robert Buchberger zum Thema Premiumfleisch und wie wir hier mehr Wertschöpfung generieren können, beziehungsweise wie hier mehr Wertschöpfung möglich ist. Herzlich willkommen, Robert.
Ja, hallo, grüß euch. Freut mich, dass ich heute im Podcast dabei sein darf und ich bin schon gespannt auf deine Fragen und lass loslegen.
Super. Ich möchte noch ein paar Sachen vorher vielleicht noch ganz kurz, wer du bist. Vielleicht gibt es ja ein oder zwei, die dich noch nicht kennen. Und zwar, der Robert Buchberger kommt aus Böllau in der Oststeiermark, ist, wie gesagt, Fleischermeister, betreibt 7 Filialen und 3 Selbstbedienungsfilialen und hat dort insgesamt 60 MitarbeiterInnen. Wer ihn kennt, er ist stark in sozialen Medien präsent, aber auch physisch auf vielen Events vertreten. Also wirklich eine Rampensau, wenn man so sagen darf. Mhm. Und er betreibt den empfehlenswerten Podcast Wort.
Wurstgeflüster.
Habe ich Wort gesagt, gell? Wurstgeflüster. Also er betreibt den Podcast Wurstgeflüster.
Sehr zu empfehlen. Sind viele Worte bei Wurstgeflüster.
Genau, perfekt. Also sehr zu empfehlen. Bitte gerne abonnieren auf sämtlichen Kanälen. Schön, Robert, dass wir es geschafft haben, dass wir heute zusammenkommen. Unser Thema heute, Premium-Fleisch, also Fleisch im höheren Segment. Die gesellschaftliche Herausforderung ist ja die, dass wir aktuell eine Teuerungswelle in der Gesellschaft haben, eines der treibenden Themen, der dominierenden Themen. Da ist es natürlich oft klar, dass die Konsumentinnen jeden Euro zweimal umdrehen, also natürlich bei sämtlichen Konsumgütern, natürlich auch bei Fleisch und Fleischprodukten. Jetzt ist unsere Herausforderung oder auch natürlich deine Herausforderung, wie schaffen wir es, dass man natürlich trotzdem Wertschöpfung generiert, auch den Preis hält, auch die Teuerung auch weitergibt, wenn man so will. Also über Möglichkeiten und Chancen werden wir heute reden. Wie siehst du das? Also es gibt ja vielleicht als Einstiegsfrage, es gibt ja die Rollarmer, das ist immer diese riesige Umfrageeinheit und die befragen natürlich auch zum Einkaufsverhalten die Österreicherinnen und Österreicher. Und da gibt es eine Zahl, dass nämlich die Hälfte aller Fleischeinkäufe mittlerweile rabattiert im Einkaufskorb landen. Also ein bisschen was unter 50%. Dann gibt es auch noch diese Ready-to-Go-Produkte, Convenience-Produkte und also quasi alles muss schnell gehen. Also welche Chancen siehst du da, beziehungsweise wie siehst du das, wo geht der Weg dorthin?
Ja, ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema und die wie du schon gesagt hast, unseren Betrieb gibt es seit 1946. Habe mein Opa gegründet, meine Eltern das Ganze weitergeführt und ich bin seit 1980 auf dieser wunderschönen Welt und bin eigentlich wahrscheinlich 2 Jahre später schon in die Gummistiefel gestanden und habe da im Betrieb mitgearbeitet. Das heißt, jetzt sind wir da schon, man wird es mir nicht glauben, aber ich bin 44 und habe da schon einiges mitgekriegt und miterlebt und rede da viel mit meinen Eltern über das Thema Fleisch und Preise und es hat sich halt da im Endeffekt seit die 80er Jahre, gell, waren zum Beispiel so, dass, das muss man sich vorstellen, ein Bauer damals schon 3.000 Schilling, also der Währung für uns, wie ein Schwein bekommen hat. Und das Fleisch eigentlich zu dieser Zeit im Verhältnis zum Lohn, was die Menschen gehabt hat, schon teurer war. Dadurch auch wertiger. Es war ein anderes System. Es hat in jedem Ort noch Fleisch gegeben. Es war viel der bäuerliche Faktor damals viel kleinstrukturierter. Das heißt, der Bauer hat damals Möglichkeiten gehabt, einen kleinen Schlachthof zu beliefern. In jeder Ortschaft war ein Fleischhocker. Es war eine komplett andere Struktur in die 80er Jahre und höhere Preise. Die Leute waren aber auch bereit, dass einfach für ein gutes Fleisch mehr zahlen im Verhältnis, weil das Thema Sonntagsbraten vor der Generation damals halt noch schon so war. Das heißt, Fleisch war in die 80er Jahre was Besonderes. Da waren ja noch keine Discounter oder riesen Supermarktketten am Markt, das muss man sagen. Und wenn du denkst, damals hat zum Beispiel ein Kilo Schweineschulter 59 Schilling in Aktion kostet, heute, also kannst du sagen, 40 Jahre später, gell, haben wir das teilweise um 3,90 Euro in Aktion. Das heißt, die Schweinschulter kostet gleich viel wie vor 40 Jahren. Und das funktioniert nicht. Weil im Endeffekt ja, wenn du schaust, diese Teuerungswelle eigentlich alles teurer ist, gell? Aber eigentlich beim Fleisch sind wir da ein bisschen hinten geblieben. Und das ist schon ein Thema. Und jetzt, die letzten Jahre, ist das natürlich gestiegen, immer wieder. Und jetzt kommt es auf einmal vor, dass das so teuer geworden ist. Gell? Und ich glaube, dass das schon ein bisschen ein Problem ist, dass Fleisch seit 20 Jahren grundsätzlich zu billig ist. Gell? Und dass das ganze Verhalten, das Einkaufsverhalten der Menschen seit die Jahre halt einfach sich verändert hat. Gell? Und dadurch Fleisch auch den Stellenwert eines Billigproduktes teilweise bekommen hat, weil es einfach immer in die Aktionen bei diverse Discounter gelandet ist. Und da sollte man halt einfach jetzt für die Zukunft überlegen, ob das noch der richtige Weg ist, weil im Endeffekt soll halt einfach die Wertigkeit da sein, eine Wertschätzung da sein für Fleisch. Und da sollten wir alle, da nehme ich jetzt wirklich alle, wir sind jetzt in der Situation, dass eben so ist, dass viele kleine Bauern aufgehört haben, die großen Gräser geworden sind und Handelsketten, Discounter da sind und wir können uns nur gemeinsam auf den Tisch setzen und schauen, wie wir für die gesamte Wertschöpfungskette da einen guten Weg finden.
Du sprichst das Wort Wertschätzung an, hast du ja auch in einem Interview, in einem anderen Interview mal gesagt, die Wertschöpfung, an der hapert es, ja, an der fehlt es. Wie kann ich die Wertschätzung erhöhen? Jetzt könnte ich ganz provokant sagen, müsste nicht die Wertschätzung auf meinem Girokonto widerspiegeln? Quasi ist das nicht Wertschätzung mir gegenüber, der Gesellschaft gegenüber von mir genug? Oder wie kriegen wir das hin?
Was meinst du? Ich glaube, damit es am Girokonto ankommt, die Wertschätzung, braucht man zuerst wirklich eine Transparenz und im Endeffekt eine mediale Aufmerksamkeit, was in den letzten 2-3 Jahren, glaube ich, schon positiv nach oben geht. Genau, dass wir allein nur heute da sitzen und über das Thema mit einem Podcast diskutieren und ihr könnt das jetzt da hören, ist schon mal ein richtiger Weg. Das heißt, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir die Kameras, die einfach die gute Arbeit der Bauern, was jeder in seinem Bereich macht, egal ob das jetzt ein Gemüsebauer, ein Kartoffel, ein Händler, Schweindelbauer ist, Weinbauer ist, einfach nach außen transportieren und diese wertvolle Arbeit den Konsumenten zeigen und so einfach diese Wertschätzung steigern. Das heißt, über Transparenz, über Bilder, über Initiativen, einfach die Arbeit des Bauern herzeigen. Und das ist der Vorteil der modernen Medien jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, ohne dass man jetzt dort einen riesen Aufwand betreibt, einfach die Menschen das zu zeigen. Und ich glaube, dadurch kommt es wieder in die Köpfe, gerade junger Leute, die was es extrem schätzen, wenn du gute Qualität kriegst, dass du da einfach deinen Wertekompass im Leben vielleicht ein bisschen veränderst und vielleicht mehr auf regionale, gute Lebensmittel setzt und vielleicht weniger auf Wegwerfartikel oder irgendwelche Markenkleidungen, sondern einfach vielleicht da wieder zurückkommst zu einer guten Qualität bei Lebensmitteln.
Sprich, weniger ist mehr.
Quasi. Sowieso, genau, weniger ist mehr. Das Thema Sonntagsbraten war früher so, diese Wertigkeit, das hat es ja auch schon gegeben. Dass man sich vielleicht wirklich beschäftigt mit dem Thema Fleisch. Und wie gesagt, Fleisch ist ja ganz ein wichtiger Part in unserer Ernährung, finde ich. Und mit Maß und Ziel genossen haben wir ja beim Fleisch extrem viel wertvolle Vitamine. Wir haben Vitamin B12, wir haben Vitamin B6, wir haben Vitamin D. Wir haben Eisen. Das heißt, Eisen brauchen wir ja allein nur, um das Hämoglobin im Sauerstoff Blut zu transferieren. Und dadurch schaffen wir, dass wir nicht so dass wir die Müdigkeit im Endeffekt verbessern. Dass wir da einfach wirklich gut im Tag starten können. Wir haben Zink, wir haben Kreatin. Kreatin ist gerade für die Energieversorgung ganz wichtig für Sportler. Wir haben Omega-3-Fettsäuren. Wenn das Fleisch gut gehalten ist, also das Fleisch, das Tier gut gehalten ist, bei einer Weidehaltung oder so, haben wir viele Omega-3-Fettsäuren, was jetzt da gut für die Herzgesundheit ist. Fleisch sättigt und gibt Energie. Das heißt, wenn du jetzt ein gutes Fleisch isst, dann bist du länger satt. Und noch dazu hast du einen Geschmack und einen Genuss. Und jetzt hast du ein super wertvolles, hochwertiges Lebensmittel, das was so viel Power gibt. Und das sollten wir schätzen und mit Maß und Ziel wertig genießen. Und ich glaube, das gehört einfach in der Ernährung des Menschen auch dazu, was wichtig ist. Und natürlich in Kombination mit einem guten Gemüse bist du da schon vorn dabei. Und ich glaube, das wird da in Zukunft ein wichtiges Thema sein. Natürlich wird es Leute geben, die was einfach vegan oder vegetarisch sich ernähren, was auch voll okay ist. Wenn das in den Menschen ihren Lebensrhythmus passt, dann ist das zu akzeptieren und dann kein Problem. Im Endeffekt in dem Thema nur kurz gesagt, geht es einfach um Respekt und gegenseitigen Respekt. Und dann, wie gesagt, für mich ist Fleisch ganz wichtig in unserer Ernährung und gehört einfach dazu. Und da werden wir darauf bauen, dass wir einfach gute Fleischqualität erzeugen.
Du hast das, den Begriff Transparenz erwähnt. Wie viel Transparenz ist dem Menschen zumutbar?
Im Endeffekt glaube ich schon, dass wichtig ist, dass man die Transparenz so zeigt, dass die Arbeit des Landwirts, und da fangen wir mal die Transparenz an, weil leider Gottes ist es halt einfach viel zu weit von den Menschen weggekommen, diese Arbeit, was der Bauer hat, gerade im Tierbereich, ob es jetzt um Fleischbauern geht oder Milchbauern geht, diese ganze Arbeit, dass du jetzt eine Kuh kälbert nur einmal, nur dass das jetzt doch auch für jeden Bauern extrem kräftezehrend ist. Das kannst du nicht aussuchen, wann die Kuh kälbert. Und da kommt dann das Kälberl raus. Und dann hast du da wirklich, du bist immer dabei. Oder bei Schweinen das Gleiche. Jeder Bauer gibt da sein Bestes. Und es ist extrem viel Arbeit. Und das genau kehrt den Menschen gezeigt, wie ich schon vorher gesagt habe. Und diese Transparenz muss man, wenn man Fleisch essen möchte, halt auch verstehen. Und ein Tier, wenn das gut gehalten wurde, wird dann einmal geschlachtet. Und da können wir uns auch noch bemühen, dass die Schlachtung funktioniert, dass die so schonend wie möglich vonstatten geht. Und das ist ein Prozess, der was einfach in dieser Wertschöpfungskette auch dazugeht und über den, was man auch reden sollte oder reden muss. Und im Endeffekt würden die Leute vielleicht bewusster Fleisch essen, wenn sie mehr Bilder der Schlachtung sehen würden, weil dann weißt du, wie viel Arbeit das ist, weil so ein 800 Kilo Stier, der geht da nicht von selber vor einem Lostpunkt oder Arbeit. Das sind Menschen, die was das machen. Und das ist alles viel Arbeit und das kostet alles extrem viel Geld und im Endeffekt kann man das wirklich nur über die Wertschätzung dann machen.
Du hast da den Begriff so umschrieben, Bewusstseinsbildung. Wo glaubst du, welcher Zielgruppe oder wo müsste man da anfangen? Also natürlich, was du bist selber in vielen sozialen Medien unterwegs, also da kannst von da bis kannst überall präsent sein, aber man muss es ja heute sehr gezielt angehen. Was wäre für die so die wichtigste Zielgruppe, wenn man sagt, okay, da macht man jetzt Bewusstseinsbildung für Wertschätzung, damit man den Wert kriegt, was Fleisch wert ist, weil es ein wertvolles Lebensmittel ist und ein Prozess vom Leben bis zum Tod durchgeht. Wo siehst du da so Zielgruppen, auf denen man zugehen sollte, als erstes oder im Fokus?
Im Fokus schon bei Kindern im Kindergarten gehört da schon angefangen, dass im Endeffekt nicht nur das Thema Fleisch, sondern das Thema Lebensmittel generell da mal wirklich sehr, sehr als wichtigen Punkt gesehen wird, weil die Kinder vielleicht auch ein positives Beispiel der Eltern dann auch sein können. Und da dann regional einkaufen, zu fokussieren und einfach dieses Thema Lebensmittelverschwendung einmal angehen. Gerade schon vom Kindesalter, wenn die Eltern natürlich mit den Kindern da schon mal gut kommunizieren und dann die Kindergärtnerinnen und Volksschullehrerinnen und Lehrer das weitermachen, dann hast du da natürlich einen großen Punkt schon gemacht. Weil wenn du von klar auf das lernst, dass ein Lebensmittel ist und nicht verschwendet werden sollte, dann, ich glaube, es würde sich einfach jeder leichter tun, wenn du gute Qualität einkaufst und dafür nichts wegschmeißt und das von klar auf schon lernst. Das heißt, aus allen etwas verarbeitest und noch dazu vielleicht kochen lernst. Das heißt, das Thema Kochen natürlich schon von klar auf irgendwie integrieren kannst, dann wirst du diese Wertigkeit schon steigern, weil alles, was du selber kochst, kannst du selber zubereiten, selber kaufen. Und dann weißt du, wenn du ein Rezept erklärst, machst, dann bist du Herr deiner Küche und deiner Speise. Wenn du Convenience-Produkte kaufst, dann bist du im Endeffekt Herr der Industrie, der was jetzt das zubereitet. Und von dem her, glaube ich, wäre Kochen schon ganz, ganz ein wichtiger Punkt für Kinder, dass man da startet. Dann wäre ein Plan, dass du vielleicht einen Lebensmittelführerschein machst, dass du wirklich die Kinder dann so wie ein Radlführerschein in dem Thema unterrichtest, dann eine kleine Prüfung machst, da freut sich jetzt Kind. Und dadurch schaffst du vielleicht wirklich dieses Bewusstsein zu einer gesunden, guten Ernährung.
Kommen wir mal einen Punkt weiter, natürlich, und wenn es viele Landwirte zuhören, die natürlich auch von dir als Experte gerne was erfahren zum Thema. Okay, schaffe es jetzt allein in der Fleischurproduktion, dass ich in dieser Gesellschaft quasi oder in diesem Wirtschaftssystem Wertschöpfung generiere, oder braucht es da mehr? Wo könnte ich in der Wertschöpfungskette quasi ansetzen? Wo gibt es so große Hebel? Wie siehst du das? Du hast ja direkt Kontakt mit Landwirten, die die beliefern. Wo siehst du da große Hebel, wo man sagt, okay, da könnte man in der Wertschöpfung noch ein bisschen mehr herausholen?
Im Endeffekt, glaube ich, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder lieferst du einen Schlachthof oder eine große Erzeugergemeinschaft. Man schließt sich mit kleineren Verbünden zusammen. Das ist natürlich auch ein Thema. Und man vermarktet direkt. Also du hast jetzt diese drei Möglichkeiten. Und diese Genossenschaften sind aus solchen Gründen damals entstanden, dass du jetzt einfach die zusammentust in der Region und einfach dann für die Menschen in der Region zu einem fairen Preis produzierst, wo du das Transparenz auch diese Preisgestaltung hast. Und ich glaube, da könnten wir in Zukunft ansetzen. Wir haben im Böllauer Tal zum Beispiel so eine Lebensmusterregion schon mal gestartet, dass man sagt, okay, auch im Thema Fleisch geht man mit Bauern einen neuen Weg, setzt sie zusammen, kalkuliert die Preise durch und macht es transparent, den Endkunden. Es geht, glaube ich, darum, dass in dieser Kette, wie wir schon gesagt haben, jeder so viel verdient, dass er davon leben kann und eine Freude hat damit. Und wenn die Preise aber von riesen Industriekonzernen einfach gemacht werden, dann tust du als kleiner Bauer immer schwer, weil im Endeffekt musst du mit diesem System mitschwimmen. Und diese Preissensibilität ist ja eigentlich ein europaweites Problem, weil man am europäischen Markt hängen und der europäischen Markt die Preise bestimmt. Und du hast in Deutschland natürlich, gerade bei Schweinen zum Beispiel, eine komplett höhere Population an Schweine pro Stall wie in Österreich. Und dadurch hast du in Deutschland wieder andere Preise. Und jetzt sagt natürlich der Großhandel, wir müssen uns trotzdem daran richten. Und das ist in unserer Branche wirklich schwierig. Deshalb glaube ich, dass einfach so Gemeinschaftssysteme in einer Region, wo du einfach in der Region, für die Region produzierst, spannender Weg wird.
Spannendes Thema, was du ansprichst, nämlich Kooperationen. Also viele Landwirtinnen und Landwirte glauben, habe ich den Eindruck, okay, ich bin jetzt eine eigene Insel und ich muss alles selber machen. Ja. Jetzt ist für dich Kooperation ja auch ein großes Thema. Nino Sivkovic von Kianina Hof, mit dem du intensiv zusammenarbeitest, da schon Podcast-Folgen bei Wurstgeflüster gemacht hast. Er war übrigens bei uns jetzt beim Ideenacker auch, beim Webinar, dass man sich nachsehen kann auf meinhof-meinweg.at. Wie würdest du Kooperationen beschreiben, beziehungsweise was ist dir wichtig dran oder welchen Wert legst du auf Kooperationen? Kann das eine Lösung sein?
Also die Kooperation mit Nino vom Kianina Hof und mit uns ist natürlich ein sehr, sehr positives Beispiel von dem Ganzen. Weil eigentlich ist diese mittlerweile sehr gute Freundschaft über die Leidenschaft zum Fleisch entstanden. Also Nino kenne ich schon lange, der war vor Jahren da, war eigentlich noch nicht einmal in Berlin, der ist dann nach Berlin gegangen, hat dort die Cheyenne kennengelernt und die ganze Story kann ich euch dann selber erzählen, aber im Endeffekt kenne ich ihn schon lange, weil sehr einfach die Leidenschaft für das Kianina-Rind und ich generell zu unserem Fleischerhandwerk. Und da haben wir eigentlich vor Jahren schon über Kooperationen nachgedacht. Und dann ist das Ganze so entstanden, dass er wieder zurückgekommen ist von Berlin und den Hof übernommen hat, und so sind wir eigentlich seitdem immer in Kontakt und arbeiten einfach an Produkten, an Gerichten. Das heißt, wir machen Würste gemeinsam. Es ist immer schwer, wenn du jetzt sagst, der Nino vermarktet direkt seine Hofpakete, aber wenn du jetzt in die Wurstproduktion gehen möchtest, dann hast du einfach einen extremen Investitionsbedarf an Maschinen, an Know-how, was richtig, richtig schwierig ist und was ein bisschen das Problem dieser Direktvermarktung ist. Das heißt, ich freue mich natürlich, wenn ich das gutes Fleisch habe zum Verarbeiten und wir haben das Know-how und die Maschinen zum Wurst produzieren. Und wenn du da diese Kooperation nutzt, haben wir jetzt für Nino super Käsekreiner, super Brotwürstel, wir haben ein Gulasch, was wir zusammen arbeiten. Das heißt, dass man wirklich dieses Fleisch, was er jetzt nicht vermarkten kann, dann produzieren und so dann im Endeffekt auch diese Wertsteigerung machen. Und das sind natürlich schöne Geschichten dann, wenn aus dieser Leidenschaft für Fleisch dann noch eine Freundschaft entsteht. Und wir dann jetzt mit unserem neuen Projekt eben gesehen haben, wichtig ist, dass du bei den Leuten draußen bist und das kommunizierst und erklärst. Und jetzt sind wir seit kurzem auf die Idee gekommen, dass wir uns da auf ein Backel hauen und unter den coolen Namen der Ribeye Boys im Endeffekt Grillgeschichten machen und da auch wieder weiterdenken. Das heißt, die Ribeye Boys stehen direkt am Grill und bereiten diese hochwertigen Lebensmittel, was wir haben, vom Kierninerhof und vom Buchberger für den Menschen zu. Wir kommunizieren mit den Leuten, wir geben Tipps und Tricks und machen nur eine Show um das Ganze. Und ich glaube, das ist das, was wir merken, was die Menschen dann schon sehr schätzen, dass diese hochwertige Qualität einfach die Produzenten auch selber zubereiten. Dann bist du halt im Endeffekt wirklich auf der Spitze dieser Wertschöpfungskette. Und das macht mega Spaß auch noch. Und ich glaube, so machen Kooperationen wirklich in allen Bereichen wirklich Sinn. Und ich glaube, wenn ihr in einem Ort seid, ihr werdet immer Menschen haben, die was ähnlich denken und ticken. Und da kann ich nur den Tipp geben, tut euch zusammen und überlegt euch was. Dann kommt man weiter.
Jetzt machst du ja viele Kooperationen. Also du hast ja einiges geplant oder bist ja auf mehreren Kanälen unterwegs. Wo holst du dir die Inspiration? Also wie viele Stunden hat der Tag? Was frühstückst du, damit du so viel Energie hast? Und aber die Kernfrage eigentlich, wo holst du die Inspiration, dass du so das ganze Geschichtel weitertrast, weißt du? Da geht's ja, schlussendlich geht es um Fleisch, dann geht es um verarbeitete Fleischprodukte, dann müssen wir über Convenience vielleicht noch reden und über Biolinie und so weiter. Und gehst da solche Grillkooperationen ein. Wo holst du dir die Inspiration? Was hast du da für einen Tipp für
uns? Also ständig. Im Endeffekt bin ich ständig am Überlegen und am Schauen, wie man in Zukunft im Endeffekt da weiter tun kann, weil es ist echt eine schwierige Situation zurzeit mit der ganzen Preisproblematik, wie wir schon geredet haben, und ich bin immer am Überlegen, im positiven Sinne, wie schaffen wir es, einfach in die nächste Zeit zu kommen und wie können auch wir als Manufaktur im Endeffekt überleben, weil auch wirtschaftlich überleben, weil im Endeffekt das ist nicht einfach, man hat extrem hohe Kosten in alle Bereiche und die Preise weiterzubringen ist auch immer ein bisschen eine Challenge und da gehört viel Marketing dazu und genau für das Thema braucht man viel Hirnschmalz und ich hole mir die Inspirationen schon im Endeffekt in unserer Region, weil ich tue auch gern liefern, ich bin gerne in unsere Filialen und tue viel Autofahren und während dem Autofahren nutze ich die Zeit, dass ich da dann schon nachdenke, auch viel Podcasts selber auch höre oder Hörbücher und über diese ganzen Kanäle, so wie ich es auch selber mache, hole ich mir im Endeffekt auch meine Inspirationen, ob es über Insta ist oder andere Social-Media-Kanäle und so komme ich mir wieder was drauf, mache mir kurze Notizen und dann geht eins eigentlich ins Nächste und das macht aber extrem Spaß. Wie gesagt, es ist keine einfache Zeit, aber ich glaube, wir können, wenn man da positiv nach vorn denkt, schon einiges bewegen.
Du bist ja auch viel gereist. Reisen ist auch Inspiration.
Logisch.
Jeder Lokalwechsel, glaube ich, macht neue Eindrücke.
Genau, meistens komme ich nach einer Reise mit so vielen Eindrücken wieder zurück, dass ich da die neuen Ideen schon wieder habe und gehört natürlich auch dazu. Und wir haben gesagt, wir haben zwei kleine Kinder, wir haben ja selber auch einen Bauernhof am Böllerberg und da ist ganz, ganz wichtig, dass man mit den Kindern auch die Zeit verbringt und das nutzen wir dann schon sehr intensiv, wenn wir mal auf Urlaub sind oder so oder einfach nur mal ein paar Tage auf die Alpen fahren oder Radl fahren gehen zum Beispiel. Also ich nutze dann diese Zeit, was ich habe, auch mit den Kindern in unserer wunderschönen Region und das muss man schon sagen, man muss nicht unbedingt weit fortfahren, man hat es auch oft in Österreich so schön, dass man da einfach sie inspirieren kann, einfach von der Gegend, wo man daheim ist und das machen wir, unsere Kinder sind 8 und 10, das heißt, das ist super, jetzt können wir schon mit ihnen Radl fahren und dann fahren wir einfach kleine Touren miteinander und da hat man auch immer wieder Zeit zum Nachdenken und das Ganze zu reflektieren und aber auch die wunderschöne Heimat zu genießen. Und diese Oststeiermark, wo wir wohnen, hat wirklich sehr, sehr viel Potenzial, glaube ich. Und mit den Menschen in der Region gemeinsam da auch noch was zu machen, macht natürlich auch viel Spaß.
Was noch ein Thema ist, das was du angesprochen hast, ihr habt einen eigenen Hof, genau, also auch wo mehrere Generationen natürlich, den habt ihr übernommen von den Eltern. In der Landwirtschaft
Schwiegereltern.
Schwiegereltern, Entschuldigung, genau. Es ist ja auch ein Thema der Generationenwechsel, sprich Hofübernahme, beziehungsweise auch mit der älteren Generation zusammenzuarbeiten, wie du bei dir in deinem Betrieb, wo der Mama gut vorher kennengelernt habe, also das ist die auch sehr aktiv und ihr seid sehr kooperativ zusammen. Was ist da das Geheimnis, dass man sagt, okay, was braucht es für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Generationen? Also was macht das aus?
Also ich glaube mal Kommunikation ist ganz wichtig, dass man miteinander redet und dass man ein bisschen die Generationen versteht. Und unsere Elterngeneration, das sind so Babyboomer-Generationen, die sich extrem über Arbeit definiert haben. Und wir sind ein bisschen eine andere Generation schon und die nächste wird wieder anders. Das heißt, dass man das ein bisschen versteht, wie die Zeiten auch damals waren und was innere Ansätze sind. Und da kann man einfach wirklich kommunizieren. Und im Endeffekt war es bei uns damals auch so. Meine Frau ist Hochbautechnikerin und Architektin und da war dann eigentlich die Geschichte, dass sie den Hof übernimmt oder bekommt. Und dann sind wir natürlich auch vor der Herausforderung gestanden. Ich habe den Betrieb und das eigenes Haus mit Wohnung in Böller und sie den Bauern auf der Ham. Was macht man nachher? Und da setzt man sich einfach zusammen in der Familie und entscheidet dann, was man im Endeffekt am besten für sich als, ich sage einmal, Familie in der Familie sieht oder so, dass man den Weg dann geht. Und wir haben gesagt, wir bauen dann im Endeffekt am Bauernhof in Böllerberg um. Ich bin natürlich jeden Tag in Böller im Betrieb und es hat natürlich alles immer Vor- und Nachteile. Das darf man bei solchen Sachen nie vergessen. Es ist natürlich schön, wenn man ganz allein ist irgendwo, aber es ist natürlich auch positiv, wenn man jetzt da mehrere Generationen im Haus ist. Also ich glaube, man muss halt überall den Konsens finden und es wird in jeder Situation immer wieder Troubles geben. Das ist aber normal, glaube ich mal. Das wirst du immer haben. Aber mit denen einfach umgehen zu lernen und einfach trotzdem wieder das Positive auserfinden und an dem eben dann weiterarbeiten. Und man, zur Zeit ist ja so, wir sind ja beide voll am Arbeiten. Also meine Frau als Hochbautechnikerin und ich im Betrieb. Und da sind wir extrem froh, dass wir unsere Schwiegereltern haben, die was jetzt da den Hof im Endeffekt auch betreuen. Und wenn sie immer nicht da sind, dann macht das hauptsächlich meine Frau, weil ich wirklich komplett zugetaktet bin. Aber ich helfe dann auch immer mit, wenn es irgendwie geht. Und kannst du auch wieder Inspirationen finden, weil du bist in der Natur draußen und das ist schon ganz was Schönes. Und ich glaube, viele Menschen, wenn du denkst, was wir haben einen kleinen Hof, muss ich dazu sagen, also das ist jetzt wir haben 250 Candle mittlerweile, die was wir eben Eierproduktionen machen für unsere Filialen und diese Wertschätzungskette auch in dem Bereich wieder schließen. Natürlich super, wenn du der Direktvermarkter bist, weil wir andere Preise im Endeffekt auch da bekommen. Und im Endeffekt geht es mir aber was jetzt immer mehr und mehr lernen, weil ich bin jetzt seit 10 Jahren auf dem Bauernhof, seit 12 Jahren, und da ist schon Lebensqualität im Endeffekt ein ganz wichtiges Thema. Und das, wenn du das gewohnt bist als Landwirt, glaube ich, kriegst du das weniger mit, weil du, das ist selbstverständlich. Aber wie ich dann am Bauernhof gekommen bin, ist das einfach herrlich, wenn du deinen eigenen Apfelsaft machen kannst, wenn du einfach wirklich da noch ein Gemüse selber hast. Es ist alles viel Arbeit, braucht man nicht rein, aber es ist einfach Lebensqualität. Und wenn du dann einmal in einer Zeit aussiehst und du hast wirklich deine Wiesen und dein Waldname und du hast da frische Luft und du bist relativ auch noch alleine von Nachbarn und so, dann ist das schon eine Lebensqualität, die sich viele Leute, glaube ich, wünschen würden. Und das kann man schon schätzen und das schätze ich eigentlich auch sehr jetzt da.
Jetzt bist du quasi ein Quereinsteiger in die Landwirtschaft.
Ich so aus, ja. Ich würde gerne mehr Zeit haben dafür, wirklich. Also das darf mir schon Spaß machen und an dem arbeite ich auch selber dran, dass einfach da im Betrieb das automatisiert gut läuft, dass du ja auch für die Landwirtschaft mehr Zeit nehmen kannst.
Mhm. Ich möchte wieder zum Fleischthema zurück, und zwar was Gütesiegel betrifft. Wie würdest du das sehen in der Gesellschaft mit Einkaufsverhalten bezüglich konventionell und Bio? Bist du, glaube ich, selber dran, an einer Bioschiene zu arbeiten, und du arbeitest natürlich schon höchstwahrscheinlich im Kopf dran. Wie siehst du das? Eine Empfehlung, Bio, ja, nein, wenn man so pauschal fragen kann?
Also pauschal bin ich sehr regional denkend. Das heißt, im Endeffekt setze ich die Regionalität und den direkten Kontakt zu unseren Bauern und ich sage auch nicht nur den Bauern, sondern auch den Menschen, die was in unserem Betrieb, unseren Mitarbeitern, das sind ja alle aus der Region, gell? Das heißt, ich setze einmal die Regionalität in dem Bereich etwas über Bio, gell? Und dadurch, dass wir eine andere Struktur haben im Betrieb, ist mir das sehr wichtig. Wir haben auch Bauern, die was weit über dem Bio-Standard produzieren, aber sie nicht bio-zertifizieren lassen, aus welchen Gründen auch immer. Und die Bauern geben wir genauso eine Chance. Und da kommunizieren wir einfach im Endeffekt die Rasse oder den Namen des Bauerns. Und das ist mir zurzeit wichtig. Ich arbeite aber parallel trotzdem an einer Bio-Linie, um im Endeffekt das Ganze aufs Papier zu bringen, muss aber da schon sagen, dass ich auch da ein bisschen an der Bürokratie kämpfe, weil ich war gerade in so einer, in einem Bio-Audit und im Endeffekt war dann auch 20 Seiten Fragenkatalog, den was ich da wieder bearbeiten muss und jetzt habe ich das ein bisschen auf Pause gesetzt, weil ich da einfach keine Zeit habe dazu und da sollten wir uns dann schon überlegen, die Kontrollen sind wichtig, aber vielleicht können wir ja da gemeinsam eine Entbürokratisierungswelle starten, dass der Aufwand für die Betriebe in dem Bereich wirklich vielleicht überschaubarer wird. Einerseits von der ganzen Administration her, andererseits auch von den Kosten.
Ich höre heraus, beziehungsweise du hast gemeint, Regionalität über Bio. Genau, dafür mit viel Transparenz arbeiten.
Genau.
Okay. Auch eine Marketing-Schiene, also auch mit Transparenz zu arbeiten, mit Bewusstseinsbildung zu arbeiten, mit offenen Türen quasi zu arbeiten.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage zum Grillen. Vorher mal geredet mit dem Nino, bist du ja als die Ribeye Boys, ja, sehr, sehr cooler Name, bist du ja unterwegs. Jetzt ist das die Grillsaison ja fast schon beendet. Du hast noch ein paar Events, wo du heute noch grillen wirst oder noch auftreten wirst.
Also unsere Grillsaison hört eigentlich nie auf. Wir grillen das ganze Jahr.
Weihnachts-Events auch schon vielleicht?
Weihnachten ist eher so, dass ich die Events hinten ansetze, weil wir da im Betrieb sehr viel Arbeit haben, weil der Dezember hat sich als stärkstes Monat entwickelt, weil einfach zu Weihnachten viele Menschen wirklich was Gutes sich gönnen und dann wieder zum Fleischer gehen. Gell? Also Weihnachten ist immer wilde Zeit, was das betrifft, auch als Arbeit und da haben wir weniger Events.
Jetzt hat sie ja jetzt bist du im Grillen ganz groß drinnen, du kennst dich aus, du kennst die Szene. Mhm. Was sind denn so die Sommerhits gewesen oder was waren denn so die Hits 2024? Stichwort, investiert man ins Equipment, ganz teure, ausgefallene Griller oder pflanzliche Alternativen. Was tut sie so am Griller, auf der Grilloberfläche? Also was nimmst du da wahr?
Also ich nehme wahr, dass im Endeffekt wieder das Ganze ein bisschen zum Ursprung zurückkommt. Das heißt, Grillen mit Feuer nicht nur meine Leidenschaft ist, sondern auch die Leidenschaft für immer mehr und mehr Menschen ist. Das heißt, beim Grillen kommen die Leute zusammen und mit Feuerplattengrillern kann man einfach wirklich genau das kombinieren. Das heißt, du hast auf der anderen Seite die Möglichkeit, ein offenes Feuer zu haben und auf der Platte dann dein Fleisch zum Ausabrasseln oder dein Gemüse. Und da merke ich das schon positiv in der letzten Zeit, dass sich einfach die Menschen generell mehr mit dem Thema beschäftigen. Das heißt nicht nur das Thema, welchen Griller nehme ich, sondern auch, was für ein Fleisch lege ich drauf. Und immer mehr und mehr Special Cuts auch von den Kunden in den Filialen oder bei uns gekauft werden. Das heißt, das klassische Kotelett ist ab und zu natürlich auch immer gut und es wird da immer seine Berechtigung haben. Gell? Aber man merkt schon, dass die Leute wirklich damit beschäftigen und immer mehr und mehr speziellere Stückerl haben wollen. Und genau für das sind auch wir Fleischer da. Das heißt, das Thema Nose to Tail wird am Griller immer wichtiger und das macht extrem viel Spaß. Und das ist genau die Richtung, in die wir hingehen sollten, weil gerade das ist spannend und ich glaube, auch wenn man mal Gäste hat und man grillt einmal was Spezielleres und beschäftigt sich vorher damit, dann kann man wirklich der Held am Griller sein. Zum Beispiel habe ich am Podcast Wurstgeflüster jetzt gemacht zum Thema Bratwurst selber machen. Könnt ihr euch gerne unter Wurstgeflüster anhören. Das ist nicht so schwer. Jeder hat eine Küchenmaschine zu Hause. Bei einem Fleischer kriegt man einen Schafseitling. Da holt man sich einfach den die Hülle, also den Wurstdarm, dann einfach ein Bauchfleisch, das lässt man sich entschwarten und tut man die Kruschböden rauf und dann lässt man es einfach mit der Dreierscheibe durch einen Fleischwolf durch, mischt es einfach ab mit Kräutern, mit Salz, Pfeffer und ein bisschen an Zitronenabrieb, füllt es mit einer Wurstspritze, was bei jeder Küchenmaschine dabei ist, einfach in den Darm und dann hat man ein eigen selber gemachtes Bratwürstel mit einem guten Fleisch, gute Zutaten und dann bist du wirklich der Held am Grill, wenn du sagst, ich habe jetzt selber gemacht. Und ich glaube, da sollte man hin und da sind schon Leute bereit, dass sie es machen und das ist, glaube ich, wirklich noch ein Highlight für jede Grillparty.
Ist das ein Trend? Nimmst du das wahr? Kennst du viele Leute, die das machen, die selber Bratwürstel machen?
Wird mehr. Ja. Und deshalb mache ich ja die Podcasts, damit ihr das hört und das einfach startet damit.
Ich habe mir angehört, natürlich, ich kenne ihn. Ganz ehrlich gesagt, ich kenne mehr Leute, die selber Sushi daheim machen als Bratwürstel. Gell? Das ist ganz interessant.
Man kann auch Bratwürstel-Sushi machen.
Ah ja, bitte. Und die nächste Idee.
Genau.
Ich möchte schon leicht zum Landeanflug kommen von unserem, von deinem, unseren Podcast. Und zwar, da hätte ich eine Frage, und zwar, was so ein Wunsch von dir an die Produktion in der Landwirtschaft wäre? Also hättest du, wo du sagst, okay, wir in der Landwirtschaft müssten mehr oder fleischerzeugende Betriebe oder tierhaltende Betriebe, was wäre da so ein Must-Have? Was würdest du da wünschen? Was könnten Landwirtinnen und Landwirte mehr machen, damit es mit der Fleischproduktion funktioniert?
Also in erster Linie, hört's nicht auf. Macht's weiter. Kämpft und wenn ihr Leidenschaft für die Landwirtschaft habt, dann wünsche ich mir, dass die Betriebe weitergehen und dass einfach ihr euch mit dieser Leidenschaft, wie zum Beispiel der Nina, auseinandersetzt und dann genau in die Richtung geht. Und man kann auch die Eltern einen Betrieb übernehmen, aber trotzdem im Endeffekt einen neuen Weg gehen und den gemeinsam. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist, dass man das gern tut und dass man da stolz ist, ein Bauer zu sein. Und das wünsche ich mir, oder eine Bäuerin, das wünsche ich mir eigentlich von den Bauern und generell von der Gesellschaft, dass das wertschätzt ist, wie ich schon gesagt habe, und dass ihr einfach mit Stolz sagen könnt, ihr seid Bauer. Und das könnt ihr auch sagen, weil im Endeffekt ohne Bauern hätten wir keine Lebensmittel zum Essen. Der Stellenwert ist wirklich wichtig und ich werde sehen und ich bin 1000%ig überzeugt, dass von Jahr zu Jahr der Stellenwert des Bauern in der Gesellschaft immer mehr und mehr wird. Und deshalb holt's durch, übernehmt den Hof und macht's weiter. Und das ist eigentlich mein Wunsch.
Robert, das war schon fast ein ganz gutes und sehr schönes Schlusswort, sehr motivierend auch von dir. Wenn das jetzt ausschließlich mein Podcast wäre, wäre jetzt aus. Aber ich bin ja bei dir zu Gast heute in Böllau bei deinem Podcaststudio und deshalb machen wir noch ein bisschen weiter, weil du hast zu mir gesagt, naja, wenn ich schon bei dir bin, willst du mir ein paar Fragen stellen. Also Robert, ich bin dein Gast, bitte leg los.
Danke, ich finde das nämlich total cool. Erstens einmal ganz, ganz lässig, dass es den Podcast gibt. Ich glaube, da können wir stolz sein, dass auch die Landwirtschaftskammer sich mit dem Thema beschäftigt und da euch jungen Landwirten eine Plattform bietet, um für die Zukunft zu schauen, welche Innovationen ihr am Hof machen könnt. Und der Peter macht das super. Und wie er zu mir gekommen ist und gesagt hat, wegen einem Podcast, habe ich dann ich hab gesagt, ich mache eh schon selber einen. Und ich finde es auch so, wie Kooperationen unter Landwirten und Produzenten wichtig sind, sind ja genauso solche Kooperationen unter, sage ich mal, Podcastern, Influencern. Ganz, ganz wichtig und ein spannendes Thema, weil jeder hat Reichweite und jeder kann von der Reichweite des anderen ein bisschen profitieren und da einfach wieder neue Hörer oder neue Follower gewinnen. Also den Tipp kann ich euch auch alle nur geben, arbeitet gemeinsam zusammen und so könnt ihr auch Social Media mäßig da einen guten Response auszuholen. Und ja, der Peter und ich sitzen, wie gesagt, jetzt weiter noch drin. Und also bin ich ein bisschen der Fragesteller, was mich sehr freut. Aber ich glaube, das ist auch für euch sehr, sehr interessant, dass ihr über die Arbeit von Peter ein bisschen informiert werdet in seinem Podcast. Und das ist nämlich auch sehr, 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 sehr spannend. Und wie gesagt, wir haben eh schon über Trends geredet. Aber wie siehst du die Trends und die Innovationen der steirischen Landwirtschaft oder in welche Richtung geht das Ganze?
Genau, also danke, dass ich die Möglichkeit habe bei dir. Das ist super toll. Wie gesagt, wie du sagst, eine tolle Plattform. Grundsätzlich muss man wissen, also ich bin Innovationsberater, ist ein großes Wort. Also ich helfe beim Ideenfinden und beim Ideenweiterentwickeln von Landwirtschaften weiter. Heißt so viel wie, ich denke in Ressourcen. Also wenn zu mir wer kommt und sagt, du, Peter, ich hab ein oder zwei oder drei Ideen oder ich habe gar keine Idee, was könnte ich mit meinem Hof machen, mit meinen Ressourcen. Es geht immer um Ressourcen. Das fängt an bei betrieblichen Ressourcen. Da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, da wissen wir immer, gell? Wie der Traktor ausschaut, wann sie dir abgeschrieben hat, wann das Dach zum Erneuern ist, welche Immobilien ich habe, welche Flächen ich habe, welche Bonitäten, da sind wir gut, gell? Wo man schon ein bisschen nachdenken muss, und das ist auch ein Teil des Jobs des Innovationsberaters, den es übrigens fast in jedem Bundesland gibt, bei der Landwirtschaftskammer, also auch ganz gut zu wissen, dass man da sich erkundigt, ist, welche persönlichen Ressourcen habe ich? Wie bin ich aufgestellt? Was für Ausbildung habe ich, das werde ich noch wissen, ganz klar. Ich werde wissen, bei welchen Vereinen ich bin. Ist alles Vernetzung, nämlich alles Möglichkeiten. Mit wem, wie schaut mein soziales Umfeld aus? Mit wem kann ich kooperieren? Ich muss nicht alles allein machen. Und wie bin ich so von der Persönlichkeit aufgestellt? Ja, ich kann aus jedem Urproduzenten nicht aus jedem einen Direktvermarkter machen, ja, weil ich will vielleicht keine Leute bei mir im Hof haben oder ich kann kein Fleischereigeschäft machen, weil ich mag mit Kunden halt nicht so, ja, wie halt der andere das gern macht. Und das ist eigentlich der Kernjob und die große Herausforderung. Und ich sage ja immer, die Landwirtschaft ist so heterogen wie die Gesellschaft. Ja, also ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und jeder muss mit seinem Hof seinen Weg gehen. Deshalb kann man gar nicht so pauschal sagen. Natürlich gibt es diese Trends, das mit den Megatrends, Zukunftsinstitut, Matthias Horx und Tristan Horx, die da ja das auf vielen Bühnen kommunizieren. Das sind schon große Trends, denen man sich auch in der Landwirtschaft bewusst sein muss. Heißt so viel wie zum Beispiel ein ganz klassischer Trend, der auch in der Steiermark natürlich fällt, ist die Urbanisierung. Immer mehr Leute wohnen in einer Stadt.
Ja.
Ja, Graz gibt es Prognosen, bis zum Jahr 2050 lebt die Hälfte aller Steirerinnen und Steirer in Graz und im Umland von Graz. Jetzt stimmt es nicht mehr so ganz so, wird es nicht mehr sein, aber die Tendenz passt. Ja. Was heißt das für meinen landwirtschaftlichen Betrieb in der Peripherie? Wie du vorher erzählt hast von deinen Schwiegereltern, der Hof oder von deiner Frau. Welche Bedürfnisse hat der Mensch in der Stadt? Jetzt muss ich mal, da gibt es einen englischen Spruch, der heißt Walking in the Shoes of Others, also versetzt dich in die Situation von der anderen Person ein. Ja, du gehst aus, gehst durch die Herrengassen oder was weiß ich jetzt in Graz ganz konkret, hast Straßenbahnlärm, hast ganz viele Eindrücke, was brauchst du als Ausgleich? Ja, und welche Ressourcen habe ich auf meinem Hof in der Peripherie? Das wird aufgelegt sein, frische Luft, Ruhe, Weitblick und so weiter. Also aber auch, was kann ich an Lebensmitteln und an Dienstleistungen anbieten? Und so funktioniert meine Arbeit, so zu denken. Das ist ja dir vielleicht als Betriebsführer oder von einem Hof nicht so bewusst, weil du schon seit 40, 50 Jahren über den Hof gehst und du wirst das Rauschen von einem Bach nicht mehr hören. Ja. Also um das, in die Richtung geht die Beratung und da schauen wir sich ganz genau Trends an, die es natürlich gibt, also weltweite Trends, aber auch ein zweiter Trend noch ganz kurz, Individualisierung. Ich will nichts von der Stange kaufen. Ja. Wenn wir zwei mit dem gleichen T-Shirt da sitzen würden, würden wir uns komisch anschauen. Nein, wir möchten individuelle Dienstleistungen, individuelle Erlebnisse, individuelle Produkte haben. Ja. Und um das geht es eigentlich.
Da sitze ich mit unserem Ribeye-T-Shirt da, wo es das Ganze noch ein bisschen weitergeht, wo du sagst, okay, ich schaffe gleich meine eigene Marke.
So ist es, genau.
Du
bist eine lebende Litfaßsäule. Du rennst herum durch Böller und jeder denkt so, was ist
das? Was ist Ribeye? Genau. Nein, aber genau, da gebe ich dir total recht. Und es ist genau, glaube ich, schon dieser Ansatz der Zukunft. Was haben wir, was brauchen die Menschen? Und da hast du als Bauer schon Chancen. Und wie bringen wir das Ganze in die Stadt? Und ich glaube, dass da wirklich dieses Zusammenspiel zwischen Landwirt, Produzent und Kunden ganz, ganz, ganz wichtig sein wird. Das heißt, wie schaffen wir, dass wir diese Produkte an den Kunden bringen, mit einem Netzwerk eventuell, dass der Bauer aber dann und der Produzent, dass beide zu dem Geld kommen, gell, was wir brauchen zum Überleben. Oder zum Investieren oder zum Planen. Und ich glaube schon, dass der Kunde bereit ist. Wir haben halt jetzt seit Jahrzehnten diese Handelsstruktur aufgebaut. Da sagst du, der Bauer liefert an Produzenten, der Produzent produziert was oder vermarktet, dann liefert es an einen Zentralhandel, der Zentralhandel liefert es dann aus an ihre Outlets in ganz Österreich. Also es ist schon ein wilder Kreislauf, der aus entstanden ist. Und ich glaube, die Chance wäre dann schon, dass man einfach irgendwie das hinbringt, dass die Produkte direkt vom Bauern zum Kunden kommen und die, also Bauer, Produzent, Kunde, auch vielleicht mit dem Handel gemeinsam. Man kann da irgendwelche Ideen finden. Die Struktur ist jetzt da, aber ich glaube, da gehört es hin. Also wir sollten schauen, wie schaffen wir das, dass der Bauer im Endeffekt zu seinem Geld kommt, damit er sich, wie gesagt, diese Wertschätzung auf dem Konto widerspiegelt. Und das gehört genauso dazu dann. Und wenn wir gemeinsam uns da zusammensetzen und diese Lebensmittelstrategie 2030, wo ihr mit involviert bin, ist genau so eine Geschichte, wo es in der Richtung geht. Und wir haben jetzt da schon, und das muss die neue Zeit mit neuen Medien, wir können jetzt auf einmal nicht nur einen Podcast machen, sondern wir schaffen es ja vielleicht auch übers Internet, über Apps oder wie auch immer, Lieferdienste, da was aufzubauen. Und ich glaube, da sollten wir gemeinsam starten mit Initiativen, Landwirtschaftskammer, Betriebe, Kunden, einfach uns gegenseitig ein bisschen zu vernetzen und da schauen, wie schafft es der Kunde in der Stadt. Weil, wie du sagst, das wird passieren. Die Städte werden größer, sind größer geworden. Die nächste Generation wird aber, glaube ich, und das ist, weil ich wirklich, wie du gesagt hast, vom Tristan Horck seinen Vortrag gehört, die werden sie, die nächste Generation oder wir auch schon, beschäftigen uns mehr mit Ernährung, mit Gesundheit. Und das sind genauso Themen. Wenn du dich mit denen beschäftigst, dann wirst du einfach froh sein, wenn du gute regionale Lebensmittel bekommst. Und da, wenn du noch ein paar Tipps und Tricks dazu für die Zubereitungen bekommst, sind wir, glaube ich, wirklich auf einem guten Weg da.
Genau, das ist, du sprichst ganz viele wichtige Themen natürlich an. Ein zentraler Punkt ist natürlich auch, jetzt gibt es in der Steiermark, ich mache mir gar keine Sorgen, dass die Landwirtinnen und Landwirte hochqualitative Produkte, Dienstleistungen produzieren und anbieten. Die Sache ist, die Herausforderung ist, wie kommen die zum Kunden? Wie findet das Produkt diese Werte, die hier angeboten werden, wie finden die den Kunden, ja, und wie viel ist es dem wert, dass er Geld ausgibt, ja. Das ist, also zu mir kommen eine Fülle und sagen dann, ja, ich möchte das und das machen und dann, ich sage nie nein, gell. Also ich stelle Fragen. Schlussendlich stelle ich Geschäftsmodelle, ja, oder und versuche das Geschäftsfeld abzustecken mit Fragen. Also welchen Wert biete ich an, was ist mein Produkt, meine Dienstleistung und wer ist mein Kunde, ja, und wie erreiche ich den Kunden? Jetzt könnte ich mal in deinem Beispiel sagen, du bist Multi-Channel unterwegs auf mehreren Kanälen, was gescheit ist, ja, weil wenn du merkst, okay, da läuft es jetzt gerade nicht, läuft es halt bei einem anderen Kanal, bei einem anderen Kommunikationskanal. Und das ist, glaube ich, das die entscheidende Frage. Ich werde auch bei mir intern oft gefragt, was macht sie gerade Innovation? Also die Frage kriege ich öfter, wie du auch sagst, was tut sie in der Innovation? Ja, die kriege ich von Landwirten gestellt. Dann sage ich das und das, ja, Hausnummer Pilze. Dann sagt man, ja, okay, kenne ich schon. Ja. Aber ich sage, also das ist nichts Neues quasi, ja. Aber ich sage, okay, aber wenn die Kundenschicht bekannt ist oder wenn ich meine Kundenschicht aufbaue und mein Girokonto passt, dann spült sich die Innovation, der Innovationsgrad am Girokonto schlussendlich ab. Und schlussendlich müssen wir alle Geld verdienen, ja, damit wir unsere Zahlungen tätigen können und uns vielleicht auch noch was wegsparen. Das ist eigentlich Innovationsberatung, wenn man so will. Ja.
Und du musst dir auch sagen, was vielleicht früher war und das. Natürlich, wenn du auf ein Pferd setzt, dann kennst du dich bei dem anderen gut aus, gell? Aber die alten Höfe früher waren ja komplett breit gefächert. Das heißt, du hast ein paar Kühe gehabt, du hast ein paar Schweindel gehabt, gerade bei unserer Gegend, du hast Obstbau gehabt, du hast Schnapsbrennt. Also die waren wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, weil ein Apfel zum Verkaufen hast bei den Streuobstwiesen alle zwei Jahre gehabt und dann hast du in der Zeit, wo der Apfel jetzt da nicht war, hast du halt einfach am Milchverkauf zum Beispiel. Und das war schon so ein Thema, dass du nicht auf ein Pferd setzt und diese Mischhöfe haben halt im Endeffekt schon für unsere Kulturlandschaft beigetragen, weil das waren ja genau die, was die Streuobstwiesen noch gehabt haben, weil ein reiner Obstbauer wird ja nur auf Obst setzen können und da kannst du mit ein paar Äpfelbäumen nicht überleben, aber im Endeffekt brauchst du ja wieder diese Streuobstwiesen, um eine schöne Kulturlandschaft zu haben, damit du wieder Touristen in eine Region bringst. Und ich glaube, da ist schon ganz ein wichtiges Thema auch für Landwirte und generell für unsere Landbevölkerung, gell, dass man einfach, wir wohnen in einer schönen Gegend und wenn die Wertigkeit stimmt, gell, dann hast du auch die Möglichkeit, die Höfe zum Herrichten. Urlaub am Bauernhof zum Beispiel, super Thema. Also ich glaube, dass das in der nächsten Zeit sehr, sehr boomen wird und ich habe da das positive Beispiel in Südtirol heuer kennengelernt, gell. Ich war mit der Family in Südtirol ein paar Tage auf Urlaub und weil wir gute Freunde unten haben in Südtirol und die machen das wirklich gut. Das heißt, Urlaub am Bauernhof ist dort in einer hohen Qualität zu einem fairen Preis- und Leistungsverhältnis echt möglich. Und die haben halt die Höfe erhalten, weil die Täler so schön sind, weil die einfach die andere Wertigkeiten haben und auch die Ortskerne wunderschön sind. Das heißt, wenn man durch das Grödnertal fährt, wenn man sich Kasselruth anschaut, du hast dort wirklich wunderschöne Orte. Und das ist leider bei uns in Österreich ein bisschen verloren gegangen die letzten 20, 30 Jahre, weil man halt einfach in die meisten Regionen überall außerhalb von den Ortskernen einfach so kleinere Tortenstädte haben, wo man immer die gleichen Großkonzerne innere Outlets haben. Und das ist natürlich für den Ortskern schwierig und damit kämpfen wir schon als Fleischerei, weil wir im Endeffekt meistens in Ortskerne sind und wenn der Kunde gar nicht mehr reinkommt, weil er gleich alles außen irgendwo kriegt, wird es für die Betriebe, das hat jetzt mit mir nichts zu tun, sondern für jeden Bäcker, für jeden Bauernlohn, wird es immer schwieriger, weil sich die Struktur verändert hat. Und Südtirol hat aber diese Retortenstädte fast nirgends, weil die im Endeffekt durch die schmalen Täler die Ortskerne gestärkt haben. Immer schon. Und da siehst du wirklich, wie Zusammenleben aus der Bevölkerung, der Landbevölkerung und den Touristen funktionieren kann, weil dort ist wirklich pulsierende Städte, Orte, da geht's rund. Dort sind wirklich in den Ortskernen drinnen noch Bauernläden, da sind Fleischhocker, da sind Bäcker. Da funktioniert das. Und das könnte man uns vielleicht als positives Beispiel nehmen, weil nicht nur die Höfe wunderschön sind und nicht in Richtung nur größer, größer, größer denken, sondern auch in Richtung Qualität und in Richtung Urlaub am Bauernhof. Und wie gesagt, da sind wir dran. Da arbeiten wir dabei.
Du sprichst ja genau den Trend der Individualität an. Genau. Die Frage ist immer, wenn du sagst, von diesen Vororten, wo die Einkaufszentren sind, warum soll ich nachher zu dir zum Fleischhocker Buchberger gehen? Ja? Warum? Was ist der Mehrwert, wenn ich zu dir einfahre? Ich muss da jetzt parken, wie auch immer, wenn ich jetzt gerade da bin in Böller. Das sind alles Aspekte, wo ich den Kunden ja überzeugen muss, dass es ist es mir wert, dass ich zu dir herfahre.
Ja, genau. Also wir machen zum Beispiel mittlerweile, weil wir ja die Wertschöpfungskette erweitert haben, 25 Fertiggerichte, was wir selbst kochen mit unseren Produkten, mit unseren Mitarbeiterinnen, die was wirklich Hausmannskost machen, mit einer hohen Qualität. Und diese Gläser, da machen wir ein Gulasch, ein Beischlersuppen, ein Rindsragout, ein Butencurry, ein Hirschragout. Also wirklich vegetarisch haben wir Spargelcremesuppe, Kürbiscremesuppe, Schwammerlsuppen. Also wirklich alle möglichen Dinge und diese Gläser gibt es nur bei uns. Das heißt, da habe ich keinen Handel, obwohl der Handel wollte das ja schon haben, aber ich sage, nein, diese Fertiggerichte in einer hohen Qualität gibt es nur bei uns und da heben wir uns halt von den Mitbewerbern schon ab, weil das einfach zu einem fairen Preis- und Leistungsverhältnis ein Problemlöser ist. Weil du hast heutzutage nicht mehr die Zeit, dass du jetzt groß kochen tust, was natürlich wünschenswert wäre, aber wenn du dann schon Lebensmittel kaufst, dann hättest du bei uns die Möglichkeit, eine hohe Qualität an Hausmannskost im Glas zu bekommen. Und das sind wieder so Problemlöser, was wir im Endeffekt brauchen. Und dann, wenn an das schmeckt, das Glas zum Beispiel, das Gulasch, dann holst du das ja immer wieder. Und dann so ein Glas Gulasch kostet bei uns 6-7 Euro. Das ist jetzt, wie gesagt, für zwei Portionen überschaubar. Und das macht dann schon Sinn. Und der weitere Schritt ist halt der, dass wir vor unserem Geschäft einen Automaten haben oder im Endeffekt dieses Thema Selbstbedienungsläden, wo du die Öffnungszeiten ein bisschen aushebeln kannst und dann die Kunden, die was unser Gulaschsuppen ja schon kennen, können sie ja die dann aus einem Automaten holen oder aus einem SB-Laden, weil wenn es da schmeckt, dann brauchst du ja eigentlich diese persönliche Bedienung, die was uns natürlich ganz wichtig ist, nicht mehr unbedingt, weil du das Produkt ja schon kennst. Also ich glaube schon, gerade in der Direktvermarktung ist es wichtig oder eine Möglichkeit, mit so Selbstbedienungskonzepten zu arbeiten. Aber natürlich muss man das kommunizieren, dass man es hat. Und wenn die Leute das einmal wissen, glaube ich, ist das schon eine gute Möglichkeit für die Zukunft.
Und für die landwirtschaftlichen Betriebe natürlich auch eine Philosophieentscheidung, wo geht die Reise hin, will ich Urproduzent bleiben oder will ich Direktvermarktung machen? Also eher die, wo ich Wertschöpfungskettenglieder rausnehme, damit mir mehr Wertschöpfung bleibt. Natürlich, ja, also es ist schon, ich höre bei dir raus, es ist schon viel Kleinmist, der auch viel Schmutz oder Dreck macht. Gell? Also ja, klar. Ist, Wahnsinn und da bist du den ganzen Tag einteilt. Also in unserem Vorgespräch haben wir ja geredet und haben geschaut, wie oft bei dir das Telefon leitet. Ja?
Jetzt ist es ruhig. Nein, es ist wirklich so und es sind. Im Grunde macht es auch Spaß und ich glaube, es ist auch ein Thema, was man generell auch bei Landwirten sagen kann oder jungen Menschen. man kann auch Fehler machen. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber man wird halt nur aus Fehlern lernen. Und ich habe genauso Fehler gemacht bei Filialen, bei Mitarbeiterthemen und. Aber im Endeffekt versuche ich halt trotzdem aus dem Fehler das Beste rauszuholen. Und das ist schon in gewisser Weise in Österreich eine Chance, was wir haben, auch wenn viele Leute jammern. Es werden auch Fehler, auch finanzielle Fehler irgendwie verziehen. Man hat trotzdem Möglichkeiten, dass man da weiter tut. Und wenn man wirklich Fehler macht, wird man aus den Fehlern lernen und da gestärkt vielleicht noch vorn denken. Also ich glaube, es ist besser, man tut und es geht halt einmal nicht auf. Dafür geht es vielleicht 6-mal auf und einmal nicht. Und man tut, macht und probiert. Und ich glaube, das gehört halt auch bei einem Bauernhof genauso dazu wie bei einem Betrieb.
Mhm. Ganz ein wichtiger Punkt, was du ansprichst, was auch in der Beratung bei mir ist, also wenn scheitern, dann schnell, ja. Also Scheitern ist ja, es soll eine Scheiterkultur geben, das ist ja ganz normal. Ich rate in der Beratung, obwohl ich wenig rate, weil ein Ratschlag ist auch ein Schlag, wie es so schön heißt, ich rate ja den Leuten nicht immer, nicht von 0 auf 100, gell? Also nicht gleich ganz umstellen, sondern man sucht sich eine Spielwiese, also jetzt metaphorisch gesprochen, ich nehme ein Spielgeld, was ich habe vielleicht, ja, an vierstelligen, fünfstelligen Eurobetrag von mir, wo ich sage, okay, wenn das in Sound setzt, dann ist das so. Ja, aber ich habe es wenigstens ausprobiert. Also, dass ich was ausprobieren kann. Spielwiese, Spielgeld und dann darf ich da eine Zeit, Ressource einstecken und ich probiere es. Wenn es aufgeht, schauen wir uns das an, investiere mehr im nächsten Jahr, dass man immer reflektiert, wie läuft es.
Genau.
Und dann muss man weiterschauen.
Da ist ein super Beispiel, zum Beispiel der Bernhard, der Schützenhöfer, mein Wagyu-Rinderlieferant, das ist ein Milchbetrieb, gestandener in Bonn Grazen. Der Bernhard macht das mit seiner Familie, mit langer Leidenschaft, auch zu Milch, hat er da Holstein-Kühe und hat sich halt dann mit dem Thema Wagyu beschäftigt, hat einmal mit einer angefangen. Jetzt hat er mittlerweile mehr Wagyus am Hof, ich glaube mittlerweile um die 25, 30 Tiere, hat halt zu seinem Milchstall einfach den Tierwohl-Wagyu-Stall mit allen Luxusmöglichkeiten für die Tiere, was es gibt, erweitert. Und hat so eine Leidenschaft zu dem Thema auch entwickelt, hat aber trotzdem noch als Basis sein Milchbetrieb. Das heißt, das ist natürlich viel Arbeit, braucht man nicht reden, aber er hat nicht auf das eine Pferd gesetzt, sondern auf beides. Und gerade der Preismarkt jetzt bei Wagyu ist schwieriger, weil im Endeffekt das da extrem teuer ist und die Kunden aufgrund von diesen Preissituationen dann da ein bisschen schauen, aber ich glaube, auch für die Zukunft ist trotzdem sehr spannend. Gell? Und da geht es eben genau um so Kooperationen mit mir, wo ich sage, wir helfen uns einfach gegenseitig, er vermarktet direkt, aber wenn er mal was nicht weiterbringt, dann versuche ich das zu vermarkten und so ist jedem geholfen. Gell? Und ich glaube, wenn du jetzt da rein nur auf das Thema Wagyu setzt, diese Beispiele gibt es auch, und du tust in der Vermarktung auf einmal schwer, weil du die Preise nicht mehr kriegst, gell? Dann ist wirklich nicht easy. Dann kann man nur den Preis nach unten geben und das ist wieder für deine Wertschätzung nicht gut. Also wie gesagt, dieses nicht alles sofort auf ein Pferd zu setzen, macht sicher Sinn.
Sprich Risikostreuung.
Risikostreuung.
Wie bei der Bank.
Ja.
Portfolio quasi.
Cool. Also ich habe sehr, sehr spannend, dass wir über die Themen reden. Und wie gesagt, weil du sagst Bank, würdest du Ideen finden für innovative Finanzierungsmöglichkeiten? Ich würde das ja auch irgendwie spannend finden, wenn sie einfach, wie wir schon gesagt haben, das Radl umdreht und vielleicht mehrere Kunden sie in Form von einer kleinen Einkaufsgenossenschaft bei einem Bauernhof beteiligt oder an Innovationen und so Crowdfunding in Form von Landwirtschaften startet. Also würde mir selber taugen und ich glaube, dass das auch für innovative junge Landwirte ein Thema war, oder?
Genau, also
die Kunden gleich mit ins Unternehmen zu nehmen. Also ja, warum nicht?
Genau, da geht es ja um Partizipation. Genau, wenn du den Kunden sagst, um was es geht, dann hat er das Verständnis und das zahlt ja auf mehrere Kanäle ein. Du hast mehr Bewusstseinsbildung, du hast Transparenz. Und wir haben ein Webinar gemacht und einen Podcast zu dem Thema alternative Finanzierungsformen, gell, wo wir wirklich haben ein Beispiel aus der Südsteiermark, die mit Crowdfunding eine Seminarküche eingerichtet hat, was super funktioniert hat. Also man kennt diese Plattformen vielleicht und da zahlt man ein, dafür bekommt man eine Dienstleistung als Gegenwert. Kann man sich super toll nachhören auf der Webseite bei uns. Und was da spannend ist, solidarische Landwirtschaften, CSA, auf Englisch Community Supported Agricultures, also wo man auch sagt, wo man wirklich die Konsumenten hereinholt und sagt, weißt du was, du kaufst dir einen Baustein, ja, wie wenn du irgendeinen Verein gründest, und bezahlst somit die Betriebskosten anteilsmäßig vom Hof. Das ist natürlich eine super Absicherung für dich als Betrieb, weil du schon weißt, egal wie die Ernte ausgeht, wie das Jahr ausgeht, wir wissen eh mit den Wetterkapriolen und so weiter, dass es nicht immer eine gemahnte Wiesen ist, da weiß ich, okay, ich habe das Fixeinkommen einmal da und wenn die Ernte groß ist, hat der Konsument, die Kleinfamilie, der Singlehaushalt, eben das kleine Kistel, das große Kistel, und da ist einmal mehr oder weniger drinnen, weil es einfach diese Menge, die da ist, produziert ist, aufgeteilt wird. Das sind schon schöne Modelle, wo vielleicht ein paar Leute sagen werden, ja, klingt romantisch, geht bei mir nicht, Wahl und hin und her. Natürlich tut man sie leichter in der Nähe von einer großen Stadt, gell, muss man auch sagen, ja, weil du hast das Klientel natürlich dort, aber auch im ländlichen Bereich, also über einige Beratungsbeispiele, die das auch am Land machen. Also du musst natürlich, und das haben wir beim Net vernetzen, kooperieren bei all diesen Werten, den musst du in dein, musst du die halt verankern bei dir, und da muss man rennen. Also zu warten, dass an jemand die dir einrennt von selber, nur weil du jetzt ein Produkt hast, du musst mit dem über die Hofgrenze hinaus. Ja,
ja, genau. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben in Böller das positive Beispiel des Böllerer Bauernladens, der was am Hauptplatz ist, ganz, ganz wichtig. Und da ist genau so eine Vernetzung aus, ich glaube, 50 oder 60 Bauern aus der Region Böllerer Tal, Oststeiermark, und die beliefern dann den Bauernladen. Der Bauernladen ist ein Verein. Der Verein zahlt im Endeffekt direkt an den Bauern das Geld aus, und für die Administration des Geschäftes wird halt einfach was einbezogen. Und das macht schon einen Sinn als Verein, oder war man wirklich Vorreiter in Böller, oder der Louis Böttl hat das gestartet, und ich glaube, das ist sicherlich schon über 20 Jahren, dass dieses System des Bauernladens gibt, und der funktioniert wirklich gut, und das sind schon so Kooperationen, was einen Sinn machen und wo man vielleicht auch ansetzen kann. Und ich glaube, da haben wir schon viel Themen noch, wo man drüber diskutieren und sprechen kann, aber es geht sicherlich, was das betrifft, in eine gute Richtung. Oder findest du da? Also ich glaube, da hat man schon Möglichkeiten mittlerweile, was früher nicht gegeben hätte. Und da seid ihr wieder so wichtig als Innovationsberater, dass du sagst, okay, ihr bietet diese Hilfe an, und noch wichtiger ist, dass der Bauer das nutzt und diese Hilfe in Anspruch nimmt. Und ich glaube, diese Vernetzung ist halt auch ganz, ganz wichtig. Deshalb cool mit den Webinaren, mit den Möglichkeiten, oder was wir jetzt auch dabei sind bei Hektar, bei dem Burning Hen Festival, wo ich wieder die große Ehre habe, in Schlapping das beste Grillhändl der Welt zu machen. Fahrt dorthin, schaut euch das an. Das ist nämlich nicht nur ein cooles Festl in der Tenne, am 12. Oktober, sondern das ist auch eine Netzwerkveranstaltung, wo sich einfach Gleichgesinnte treffen und wo zu allen verschiedenen Themen der Landwirtschaft und der Handwerker gesprochen wird. Und da ist ein Waldbauer genauso dabei wie wir als Fleischhocker, der Nino, die Cheyenne. Also richtig eine coole Veranstaltung, und ich glaube, sowas braucht man mehr, dass sich die Leute, die was einfach genau in die Richtung denken, endlich sind und sie gegenseitig vernetzen. Und dann werden wir stark. Und ich finde es auch cool, oder das ist auch generell spannend, wenn sie Bauern produktübergreifend vernetzen. Das heißt, wenn jetzt nicht nur die Schweinebauern in einer Ecke stehen, die Weinbauern und die Gemüsebauern, sondern wenn einfach das sich durchmischt. Und das ist auch für mich das Coole im Unternehmertum, weil ich mit allen verschiedenen Unternehmern einfach interessante Gespräche führe. Im Endeffekt hat jeder ähnliche Probleme, aber du kriegst einen Weitblick. Und das Tipp, den kann ich euch auch geben als Landwirte, vernetzt euch auch über die Branchen. Das macht nicht nur Spaß. Der Rinderbauer kriegt einmal ein gutes Achtel Wein zum Trinken zum Beispiel, oder trinkt einen guten Soft, aber ich glaube, jeder hat seine Troubles, und man kann sich da aber gerade in einer Vermarktungsstruktur vielleicht was aufbauen.
Genau, du sagst es. Also auch wenn ich jetzt kein Landwirt bin, der jetzt Tierhaltung hat, was kann ich von einem Gemüsebauern lernen? Gell? Also auch dieses, einfach zu schauen, ich muss ja nicht alles eins zu eins machen, aber welchen Baustein kann ich ausnehmen und davon lernen? Ja, auf alle Fälle.
Ja, richtig cool. Ja, Peter, ich glaube, wir haben das jetzt schon sehr ausführlich gemacht und haben einen spannenden Podcast für euch zusammengebracht, wo jetzt im Endeffekt zwei Welten sich treffen. Ihr habt Informationen über mich gekriegt. Peter, du, ich über die.
Genau, super. Es war sehr toll bei dir, also sehr spannend. Also deine Ansichten, wie du denkst, wie du das Ganze weitertreibst, hat mir voll taugt. Also danke schön, dass ich da sein habe dürfen bei dir.
Haben wir jetzt noch ganz zum Abschluss noch Erfolgsbeispiele, was wir jetzt da vielleicht unseren Hörern geben können?
Für mich ist auch so ein klassisches Beispiel von, ich habe vorher schon das Beispiel Pilzzucht erwähnt. Gibt es die Firma Gut Behütet, die Marke Gut Behütet, Michi Friedl, eine tolle Frau, die wirklich mit Leidenschaft dabei ist, und über Leidenschaft haben wir eigentlich noch gar nicht geredet. Wie ich sie kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, okay, man braucht für solche Dinge, wenn man jetzt sagt, man steigt um in andere Bereiche, nämlich Pilzzucht, braucht man Leidenschaft zum Quadrat, ja, und die hat sie. Die Geschichte bei ihr ist, St. Stephan im Rosenthal, ein Schweinebetrieb der Eltern, Stall steht leer, was mache ich mit der Ressource? Es geht wiederum, wie gesagt, um Ressourcen. Die Gebäuderessource ist da, ihre persönliche Ressource ist aus dem Lebensmittelbereich, und das hat sie kombiniert. Und die Leidenschaft für Pilze, und das hat sie umgesetzt, gell? Und das in der Peripherie, jetzt nicht unbedingt ein großer urbaner Raum da unten, tut sie voll viel in der Region natürlich, Vulkanland, aber sie setzt es um. Sie hat mir mal gesagt, ihre Pilze wollen von ihr jeden Tag gesehen werden. Also auch das, gell, 24/7, wenn man so will. Und ist eine Denkerin, die immer ähnliches Mindset, so wie du behauptet jetzt einmal, die immer weiterdenkt. Was kann ich noch machen? Jetzt habe ich ein frisches Produkt, Pilze. Okay, das hält nur ein paar Tage. Was mache ich weiter? Wie kann ich die Lebensdauer verlängern? Welche Produkte kann ich noch machen? Wie kann ich das ausweiten mit Exkursionen? Und. Also sehr positives Beispiel, eine Kämpferin und mit Engagement dabei. Schaut euch einmal auch die Webseiten an, Gut Behütet ist die Marke. Das wäre so ein Beispiel. Also gibt natürlich mehrere, natürlich im Bereich Aquaponik, wo man, Aquaponik ist eine Kreislaufwirtschaft mit Fischen und Gemüseanbau, also wo das Wasser in Kreislauf geführt wird über Filter und die Nährstoffe sich gegenseitig austauschen. Gibt es auch spannende Beispiele dazu. Also es tut sich einiges. Die aus dem Hintergrund auf die Bühne zu holen, ist ein wichtiger Job, auch von der Landwirtschaftskammer natürlich, das tun wir. Und auch die Initiative, die Innovationsoffensive des LFI Österreich. Und genau, ja.
Ja, cool. Also ich kann als Tipp noch geben, natürlich, nicht nur, weil wir gute Freunde sind, den Nin und die Cheyenne vom Kirninerhof, weil sie einfach diese Vielfalt haben. Sie haben nicht nur die Kirniner, sondern auch Iberico-Schweine. Sie haben Ile-de-France-Lämmer. Sie sind jetzt in die Geflügelwirtschaft eingestiegen, wo sie direkt vermarkten. Und da ist gerne ein Tipp, ab Montag, ist der Montag für den Tag, der
30.
September. Ab Montag, 30. September, ist die neue Staffel von Unser Hof, das heißt die zweite Staffel auf Sky. Und schaut euch das an. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man die Möglichkeit hat, eine eigene Fernsehsendung zu haben. Aber ihr seht es auch bei Ihnen wirklich, dass das alles nicht so easy ist und viel, viel, viel Arbeit und Leidenschaft dahinter steckt. Und kann ich euch wirklich nur als Tipp geben, schaut euch das an und bleibt positiv, bleibt innovativ. Und Peter, danke fürs Gespräch. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe von Wurstgeflüster. Ich habe schon wieder ein paar spannende Themen. Also ihr könnt wirklich euch freuen drauf, interessante Gesprächspartner und eigene Podcasts zu machen. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt es bitte weiter. Wurstgeflüster. Danke Peter.
Danke auch, Robert. Und ganz zum Abschluss hätte ich noch ganz kurz ein Tipp auch von meiner Seite bzw. von der Innovationsoffensive. Es gibt eine Webseite, quasi das Mutterschiff, die nennt sich www.meinhof-meinweg.at. Da kann man sich sämtliche Aufzeichnungen der Webinare Ideenacker anschauen, mittlerweile 15 Stück, also zu unterschiedlichen Themen, alternative Finanzierungsformen und so weiter. Der letzte, da geht es jetzt um Premiumfleisch. Was es noch gibt, wir haben eine Datenbank drauf mit über 300 Betrieben österreichweit. Cool. Da kann ich auch füttern, um was es geht, Gemüse, Fleisch, unterschiedliche Trends und so weiter. Doch sehe ich, was andere Landwirte und Landwirtinnen abseits des Mainstream, sage ich jetzt einmal so, machen, und da kann man auch viel lernen davon. Also man kann auch einen Ideencheck machen, wenn ich eine Idee habe, und zu schauen, wie gut ist meine Idee. Und ich finde die Kontaktliste in den Bundesländern von den InnovationsberaterInnen, gell? Das ist eine ganz eine feine Geschichte. Wir unterstützen, wie gesagt, beim Finden und beim Umsetzen von Ideen. Also von meiner Seite war es das auch. Robert, herzlichen Dank und ja, ich freue mich auf unseren nächsten Farm-Up-Talk und danke, dass das heute so eine tolle Kooperation war.
Danke auch. Schönen Tag euch noch.
Ebenso. Alles Gute.